Hallo, hallo, hier ist wieder der Podcast Surfing Linux und heute geht es um Open Source Software. Ich habe heute einen Gast aus dem Ausland und zwar den Stefan. Grüß dich, Stefan.
Genau.
Heute also mit Stefan aus Shanghai. Kannst du mir als geografische Wildsau erklären, was der Unterschied zwischen Shanghai und Singapur ist?
Da liegen schon ein paar tausend Kilometer zwischen. Shanghai liegt in China und liegt so in der Mitte von China, im Mitte-Osten. Und Singapur ist halt in Südostasien. Südlich noch von Myanmar und Vietnam. Das ist schon eine andere Hausnummer.
Okay, Stefan, könntest du dich mal kurz ein bisschen vorstellen? Mhm. Also du heißt Stefan mit PH, ich heiße Stefan mit F.
Genau.
Was kannst du über dich sagen?
Hallo, ich bin der Stefan mit PH. Ich bin Forschungsingenieur bei einem Cloud-Anbieter in Shanghai und entwickle und optimiere dort große KI-Modelle für Unternehmenskunden. Open Source ist ein integraler Bestandteil meiner Arbeit und zum Beispiel auch sehr erfolgreich im Bereich der KI. Beziehungsweise ich würde auch sagen, die KI ist erfolgreich eben wegen Open Source Software. Und genau deshalb freue ich mich dann auch in diesem Podcast Surfing Linux zu Gast zu sein, wenn wir über Open Source Software reden.
Und wieder sind wir beim Thema KI. Irgendwie scheint das unvermeidlich zu sein.
Richtig, vor allem dieser Tage, wo das ein Hype-Thema ist. Aber ich habe halt mich auch schon vor Jahren darauf spezialisiert, glücklicherweise. Und dementsprechend ist da auch kein Vorbeikommen dran.
Welche Rolle spielt jetzt gerade Open Source für KI?
Ich sag mal so, vor 2010 war das so, dass es quasi keine Frameworks gab, mit denen man beispielsweise neuronale Netze machen konnte, beziehungsweise keine so großen. Und als dann halt um 2010 ungefähr diese Frameworks Open Source alle rauskamen, fing das halt an, auch mit dem KI-Boom, mit dem tiefen Modellen. Das heißt, dass halt viele, auch kleine Unternehmen oder Forscher, müssen halt erstmal nicht ihre eigene Software dafür schreiben, auf Low-Level quasi halt Vektor-Multiplikation schreiben, sondern können einfach auf einem relativ High-Level diese Modelle beschreiben und die Berechnungen beschreiben, die sie dann machen müssen.
Also sorgt dafür, dass ein Großteil der Arbeit schon mal wegfällt?
Richtig, da kann man halt auf einem fundamentalen Gerüst schon mal aufbauen und man hat halt sehr viel weniger Arbeit.
Was ist so gerade so im Moment, man verliert ja da sehr schnell den Überblick, so angesagt, welche KI-Modelle boomen da jetzt so gerade?
Ja, ich arbeite hauptsächlich mit Large Language Models, das heißt mit Llama. Und wenn wir bei Large Language Models sind, das größte ist jetzt quasi DeepSeek. DeepSeek ist vor allem in China sehr interessant aktuell, weil es auch ein chinesisches Modell ist. Und wir sind jetzt auch gerade damit dabei, für unseren Themenkunden großes DeepSeek-Modell zu optimieren. Aktuell ist das halt wirklich, arbeiten wir mit DeepSeek Version 3. Das ist momentan das größte Modell, das heißeste Modell, sag ich mal so.
Ja, es hat gigantische Schlagzeilen erzeugt und den Westen ein bisschen verunsichert, was so das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht.
Genau, und allerdings wäre DeepSeek auch nicht möglich gewesen ohne Open Source Software. Wie gesagt, da jeder baut halt auf den anderen auf. Wenn Meta da ein Large Language Model veröffentlicht, fangen die auch nicht von null an, oder OpenAI. Das ist halt, man baut halt immer aufeinander auf. Und wie gesagt, die Frameworks, die halt auch alle Open Source sind, bieten halt da das Fundament
Warum sollte man Open Source verwenden oder warum verwenden viele Leute Open Source? Welche Vorteile bietet es für Entwickler, Studenten, Privatpersonen und Unternehmen im Gegensatz zu Closed Source?
Open Source bietet viele Vorteile auch für Entwickler. Unter Entwickler würde ich jetzt sagen, beispielsweise Studenten oder Privatpersonen, können auch Freiberufler sein oder Unternehmen. Und zwar beispielsweise für Schüler, Studenten oder Selbstständige bietet Open Source die Vorteile, dass Open Source Software, die kann halt zur Eigenwerbung dienen, zum Beispiel bei der Stellensuche oder bei der Kundenakquisition. Das heißt, man kann eine Open Source Software als Exempel für die eigenen Fähigkeiten darlegen oder wenn man eine populäre Open Source Software hat, steigert man auch seinen Wert und seine eigene Sichtbarkeit. Ich habe beispielsweise letztens schon bin ich auf einen Entwickler gestoßen, der entwickelt eine relativ populäre Transkriptionssoftware und über diese Software betreibt er auch Kundenakquisition. Das heißt, er muss jetzt nicht rausgehen und selber Kunden suchen, sondern viele Kunden kommen einfach zu ihm rüber, weil er halt diese Software hat, die populär ist und über die er halt quasi seinen Namen berühmt ist. Ein anderer Vorteil, der auch für Unternehmen interessant ist, ist auch die Kooperation mit anderen Entwicklern. Da können beispielsweise Kunden oder Dritte können aktiv zur Verbesserung einer Software beitragen, sodass der Maintenance-Aufwand für Unternehmen dann teilweise auch ausgelagert werden kann. Und andererseits können auch engagierte Kunden, wie zum Beispiel andere Entwickler, wenn ich beispielsweise ein Framework oder eine Library bereitstelle, können dann auch direkt unerwünschtes Verhalten im Code lokalisieren, sodass ich dafür keine Arbeit mehr aufwenden muss. Das heißt, hier können die verschiedenen Personen direkt ineinander greifen und den Arbeitsaufwand und die Effizienz der Arbeit steigern.
Ist Open-Source-Software damit von Haus aus sicherer als Closed-Source-Software?
Wird halt auch viel kolportiert, dass Open-Source-Software sicherer ist, weil mehr Augen darauf schauen. Im Prinzip kann man als Daumenregel das durchaus sagen, denke ich, aber man darf auch nicht sagen, diese Software ist Open-Source, also ist sie sicher oder sicherer als Closed-Source-Software. Ich denke, das ist keine allgemeine Regel, das ist halt eher so eine Daumenregel, kein allgemeines Gesetz, das so gilt. Wir hatten ja beispielsweise auch, wie gesagt, das lebt halt davon, dass halt auch andere Leute darauf gucken, in die Software reingucken und die Software auch verstehen, dass bevor sie erstmal sicherer ist.
Aber ist es nicht so, dass bei Closed-Source-Software man nicht so genau weiß, was so hinter den verschlossenen Türen so im Einzelnen passiert und bei Open-Source-Software kann im Prinzip jeder, den es interessiert, reingucken?
Richtig. Bei Closed-Source-Software kann man halt auch mit relativ, mit gestümpertem Code relativ weit kommen. Bei Open-Source-Software kann man ja alles sehen. Und andererseits kann man dann auch Backdoors einbauen, das ist auch nochmal eine Sache. Aber wie gesagt, Open Source heißt nicht automatisch sicherer. Und ob jetzt beispielsweise eine Software von Microsoft beispielsweise sicherer ist als eine Software von jemandem, eine Open Source Software, die jetzt beispielsweise ein Student, der jetzt gerade vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre an der Uni programmiert hat, unsicherer ist, das kann man jetzt ehrlich gesagt nicht so als Daumenregel sagen. Man muss halt, bei der Open-Source-Software kann man halt immer noch ein Audit machen, da kann man immer noch reingucken, ist das wirklich sicherer oder ist das wirklich besser? Aber wie gesagt, ich würde sagen, da gibt es keine Kausalität an der Stelle. Man muss halt immer noch ein Audit machen, man muss halt immer noch sicherstellen, dass es wirklich sicher ist. In der Tendenz kann man durchaus davon ausgehen, dass Open Source sicherer ist. Aber als Allgemeinregel eher weniger.
Ja, nicht automatisch. Aber jetzt, wenn ich jetzt mir Closed Source anschaue und die Firma versichert nach außen hin, die diese Software herstellt, es ist alles paletti und wir haben da Sicherheitslücken gepatcht und überprüfen regelmäßig und machen und tun, dann kann man sich ja nur auf das Wort des Herstellers dann in dem Fall verlassen und mehr Sicherheit hat man da in dem Fall jetzt nicht. Bei Open Source Software, da kann man jemanden beauftragen, reinzugucken, der sich auskennt, den Quellcode zu überprüfen. Aber die Gefahr besteht natürlich, wenn da alle möglichen Leute dann mitarbeiten können, dass sich da vielleicht auch mal ein schwarzes Schaf einschleicht und irgendwas Ungünstiges einbaut, wie im Fall von XZ.
Problem hat man in Unternehmen, das Problem hat man aber auch in Open Source Software. Das ist immer nicht von der Hand, das ist nicht von der Hand zu reißen. Aber wie gesagt, ich würde halt sagen, das ist ein inhärentes Problem von Software generell. Weniger die Frage, ob es Closed Source ist oder Open Source. Dass der Vorteil von Open Source an der Stelle ist halt nur, dass man reinschauen kann, dass man ein Audit durchführen kann, das wirklich unabhängig vom Hersteller ist. Das heißt, man kann sich wirklich selber vergewissern, dass diese Software wirklich sicherer ist. Genau, aber man muss das halt auch machen. Open Source Software, können da tausend Augen draufschauen auf jede Zeile. Es muss halt auch nur passieren. Und wenn das passiert, dann können wir halt sagen, ja, das ist sicherer. Aber auch, wie gesagt, Sicherheit ist nie absolut. Man kann nie sagen, es ist sicher. Man kann nur sagen, es ist sicherer oder es ist wahrscheinlich sicher.
Aber ich finde, es ist schon ein deutlicher Mehrwert. Du hast in deinem Skript geschrieben, Code oft qualitativer, also wahrscheinlich qualitativ besser, weil öffentlich.
Richtig, das hatte ich eben schon angesprochen. Wenn ich Closed Source habe, kann man auch sagen, kann man halt auch mit einem anderen Level an Qualität durchkommt, kann man auch stümperhaft den Code schreiben, kann man halt Sachen aus vielen Orten zusammenkopieren und niemand wird es halt feststellen in der Regel.
Oder man macht die sogenannte Spaghetti-Programmierung, was als ganz schlechter Stil gilt.
Richtig, aber damit bestraft man sich wahrscheinlich auch einmal selber.
Und das Problem, was jetzt noch kommt, ist, dass immer mehr Leute dann die KI programmieren lassen und nicht mehr kapieren, was sie tut.
Das ist dann auch ein Punkt. Das schlägt sich dann aber auch wieder in der Funktionalität wieder. Genau, wenn man auf Qualität aus ist oder wenn man sagt, der Open Source Software ist in der Regel qualitativer, weil halt viele Leute drauf gucken, weil halt viele Leute auch den Code maintainen, die auch Ahnung haben. Bei Closed Source Software hat man da halt manchmal dann auch jemanden, der das vielleicht zum ersten Mal macht oder der halt nicht so auf Qualität aus ist und halt etwas shippen muss oder der halt auch strikte Deadlines hat und dann auch einen Code veröffentlicht, der dann nicht ready ist, der dann halt intern relativ verschlungen oder verworren ist, schlecht zu maintainen ist, aber Funktionalität, ich sag mal so, ganz, ganz okay ist oder akzeptabel ist.
Ich habe da so ein Beispiel aus meinem Arbeitsumfeld. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen allgemeiner auszudrücken, damit ich da niemandem auf den Schlips trete. Wir haben die Software einer österreichischen Firma, die es irgendwie schon seit den 70ern gibt. Und das ist eine Art Datenbankanwendung. Und was man so im Informatikunterricht auch lernt und als Informatiklehrer den Schülern immer vermittelt ist, es gibt eine gemeinsame Datenbasis für alle und keine verschiedenen Datenbanken, die jetzt dann unterschiedliche Daten dann doppelt und dreifach und kreuz und quer vorhalten oder sonst was. Und die machen das seit Jahrzehnten, dass es zwei unterschiedliche große Datenbanken gibt innerhalb dieses Systems, die miteinander synchronisiert werden müssen. so Altlast aus der Frühzeit. Und die können es sich leisten, weil es ein Nischenbereich ist, wo sie ihre Software anbieten. Und die haben zwischendurch schon mal großspurig verkündet, dass sie genau das Problem beseitigen werden und dafür sorgen, dass es für alle wichtigen Abfragen eine gemeinsame Datenbasis gibt, eine gemeinsame Datengrundlage, haben das dann irgendwie versucht, aber anscheinend waren die Altlasten zu groß. Das wurde dann wieder fallen gelassen.
Genau, und an der Stelle, wenn jetzt beispielsweise diese Open Software könnte theoretisch könntest du auch theoretisch da rangehen und sagen, hier, lass uns das doch so machen. Oder andererseits, genau, die Firma hat ja dann an der Stelle auch ein gewisses Login generiert, dass sie quasi diese Änderung nicht machen müssen. Es gibt ja quasi, sie sind ja dann alternativlos in der Nische. Und wenn diese Software Open Source wäre, könnte man quasi als Kunde auch sagen, gut, das ist nicht so ideal, diese zwei Datenbanken stören mich, das beeinträchtigt mich in der Nutzung. Ich nehme jetzt mal diese Software und beauftrage jemanden, der davon Ahnung hat.
Also die Firma, die jetzt unsere berufliche Nische bedient, hat ihre Position so weit ausgenutzt, dass sie nicht ersetzbar ist. Man kann das Programm nicht von heute auf morgen austauschen. Die Firma, die hier Closed Source verwendet, ist jetzt auch nicht darauf angewiesen, jeden Fehler auszubügeln. Bei Nachfragen beim Support, bei der Hotline, hat sich dann auch des Öfteren herausgestellt, dass es offenbar nicht nötig haben, auch jeden Fehler zuverlässig zu beseitigen. Also es kam da durchaus auch mal zu Situationen, die dann ergebnislos ausgingen, so nach dem Motto, okay, da können wir nichts dran ändern.
Der Hersteller muss natürlich nicht sagen, ja gut, wir machen jetzt alles, was der Kunde sagt. Aber andererseits, wenn die Software Open Source ist, ist man halt als Kunde nicht ausgeliefert.
Ja, man könnte die zur Not noch forken.
Genau, man könnte es halt noch forken, dann beauftragt man jemanden oder man arbeitet selbst dran und hat man halt immer noch eine Möglichkeit, diese Software so anzupassen, dass sie auf den eigenen Use Case besser zutrifft. Und das wäre noch ein Vorteil für halt den Entwickler. Kann man halt auch hingehen und sagen, guck mal, wir haben jetzt die Software verbessert. Das ist ein Bug, den vielleicht auch andere Kunden haben. Möchtet ihr den vielleicht in eure Software reinhören? Dann sparen sie sich halt auch den Entwicklungsaufwand, weil die werden halt auch nicht unendlich viel Zeit und die werden halt auch nicht unendlich viel Zeit auf Sachen aufwenden können. Und an der Stelle profitieren halt alle.
Ja, das wäre vor allem im Bildungsbereich eine tolle Sache. Aber ich habe so festgestellt, so bei uns in Bayern, die gehen dann eher den Weg, dass also sowas wie Moodle hergenommen wird, was ja Open Source ist. Und dann wird es so umgebaut und verändert, dass keiner mehr reinschauen kann.
Okay.
So, dass es dann im Prinzip dann sich verhält wie Closed Source.
Aber es gibt halt immer noch das Fundament von Moodle, das immer noch Open Source ist, auf das man dann immer noch aufbauen kann. Das heißt, man startet an der Stelle nicht von null auf. Andererseits, wenn man dann halt als öffentliche Einrichtung hingeht und sich dann von einem Closed-Source-Anbieter abhängig macht, hat man halt wieder, wenn man Open Source, die erweitert, um Closed-Source-Komponenten erweitert wird, ist halt am Ende auch teilweise Closed-Source. Das heißt, man holt sich halt wieder die Nachteile rein, die man halt mit Closed-Source-Software hat. Der Nachteil von Open Source wäre zum Beispiel, dass man halt nicht immer einen Ansprechpartner hat, der halt auch immer antwortet oder der halt auch ein kommerzielles Interesse an der Entwicklung hat. Das kann es halt häufig arbiträrer zugehen, dass Menschen halt einfach von der Bildfläche verschwinden oder kein Interesse mehr an der Entwicklung zu haben. Aber wie gesagt, das lässt sich auch häufig lösen, indem man unterstützend, auch monetär unterstützend daran geht und Verträge schließt, wenn der Entwickler das dann halt auch nicht ausschließen würde.
Ja, das wäre dann ein Nachteil von Open Source, könnte man sagen. Das erinnert mich dann auch ein bisschen an Apple. Wenn man im iPad an der richtigen Stelle nachguckt, sieht man dann, dass es da auch Software gibt, die verwendet wird unter der GNU-Lizenz. Steht da drin, also das Apple-Betriebssystem verwendet irgendwelche Komponenten aus der Open-Source-Software-Szene.
Nicht nur Apple, eigentlich jedes Betriebssystem, eigentlich jede Software verwendet Komponenten aus dem Open-Source-Ökosystem. Das ist eigentlich unumgänglich, weil Open-Source-Software ist wirklich das Fundament der Softwareentwicklung inzwischen. Wenn wir beispielsweise hingehen und sagen, guck mal, Python ist auch Open-Source, Java hat auch Open-Source-Implementierungen, viele Java-Libraries, viele Python-Libraries sind Open-Source. Das ist halt wirklich das Fundament, auf dem Entwickler aufbauen heute. Das ist quasi unumgänglich und dadurch haben Entwickler halt auch eine riesen Kostenersparnis, indem sie nicht halt jede Komponente neu entwickeln müssen selbst, sondern halt auf bereits bestehende Funktionalität aufbauen können. Und da gab es da auch mal eine Studie von Harvard, die Schlagzeilen gemacht hat, die geschätzt hat, dass die Wirtschaft insgesamt einen monetären Wert durch Open-Source-Software von ungefähr 8,8 Billionen US-Dollar spart, indem sie halt Open-Source-Software verwendet. Das heißt, der Kauf von Software oder die Neuentwicklung von Software wird umgangen, indem man halt kostenlos Open-Source-Software verwendet. Und dadurch spart man halt viel Geld und Entwicklungszeit und auch häufig Maintenance-Kosten. Genau, und wie gesagt, diese Open-Source-Software, die so fundamental ist für die Softwareentwicklung, wird halt häufig auch von Menschen entwickelt, die wirklich Vollzeit daran arbeiten und auch stabil von großen Firmen, wie beispielsweise Microsoft oder Google finanziert werden. Das heißt, es ist auch wie vertrauenswürdige Software. Also in dem Sinne, dass die geht nicht von heute auf morgen, die verschwindet nicht von heute auf morgen, sondern man kann davon ausgehen, dass diese mit guter Qualität, zuverlässig weiterentwickelt wird.
Bei Open Source hat man immer so den Eindruck, dass die immer nur kostenlos erhältlich ist, aber die kann ja auch verkauft werden. Aber wie schaut es mit dem Open Source Code aus? Muss der immer kostenlos hergegeben werden?
Eigentlich nicht. Da gab es ja letztens mit Red Hat die Sache mit Red Hat, die haben ja jetzt auch gesagt, dass die haben jetzt den Code hinter verschlossenen Türen, aber wenn man zahlender Kunde ist, geben sie auch den Code raus. In der Regel Open Source Lizenzen beschränken die heraus, sagen in der Regel, der Code muss herausgegeben werden und gewisse andere Freiheiten, wie beispielsweise Veränderungen und so weiter, muss gegeben sein. Aber es wird halt nicht spezifiziert, wie ich den Code rausgeben muss. Das heißt, ich kann halt auch Geld für verlangen. Ich kann den auch auf eine CD brennen und per Post verschicken. Ich kann halt auch sagen, ich druck den Code aus und leg den auf den Mount Everest. Und jeder, der den Code sehen möchte, der liegt da. Im Grunde genommen wird das halt nicht spezifiziert. Das heißt, da kann man natürlich auch Geld für verlangen. Natürlich, wenn wir um Open Source reden, Open Source wird halt für viele auch als mit kostenlos gleichgesetzt. Sollte natürlich nicht so sein. Wenn man Geld mit Open Source Software verdient, sollte man in der Regel auch eine gewisse Spende, entweder in Form von Arbeit oder von Geld, auch zurückgeben. Indem man, wenn man beispielsweise sagt, ich sag mir erstmal 1%, 5% oder sowas von meinem Umsatz, meinem Gewinn, kann ich auch mal weitergeben. Je nachdem, welchen Anteil die Software an meinem Erfolg hat. Wenn das jetzt beispielsweise eine Library ist, die ich einbinde und sowas, aber sowas wird halt in der Regel, in der Praxis nicht verfolgt im Moment.
Es gibt also kuriose Situationen, dass man es vielleicht auch gar nicht so mitkriegt, wenn man als Linux-Nutzer Ardor verwendet, Digital Audio Workstation, also ein sehr weit entwickeltes Musikprogramm, genau genommen. Also damit könnte man jetzt auch Podcasts aufnehmen, schneiden, weiter bearbeiten, nicht nur Musik samplen. Die Software ist an sich nicht kostenlos, aber wenn man eine Linux-Distribution, egal welche, installiert, dann ist die meistens kostenlos dabei. Auf der Original-Ardor-Seite selber, man merkt es dann, wenn man die Software versucht, unter Windows zu installieren, dann bräuchte man eine Installationsdatei von der Webseite von Ardor. Und da merkt man dann zum allerersten Mal, okay, die wollen Geld dafür, für das fertig kompilierte Programm. Den Quellcode kriegt man kostenlos, könnte man sich selber kompilieren, aber wenn man jetzt zum Beispiel was Fertiges haben will, was man unter Windows dann einfach installiert, dann muss man dafür eine freiwillige Spende bezahlen. Was auch völlig okay ist. Also ich habe jetzt jahrelang Ardor auf meinem Rechner installiert gehabt als Linux-Nutzer und habe nicht mal gemerkt, dass sie da Geld dafür wollen.
Ich bin auch Ardor-Nutzer und ich höre das jetzt auch zum ersten Mal, ehrlich gesagt.
Also es ist mir erst aufgefallen, als ich es dann mal auf meinem Dienstgerät unter Windows testen wollte. Da muss ich dazu sagen, rentiert sich nicht wirklich, Ardor unter Windows zu installieren. Genau. Da fehlt dann irgendwie was an der Infrastruktur. Man kann das nicht dann so problemlos benutzen und Support für Windows sehen die auch nicht wirklich ein, dass sie extra Support noch für
Windows machen. Genau, ich würde jetzt sagen, für Windows gibt es auch andere Software, die durchaus konkurrenzfähig ist mit Ardor. Allerdings auch deutlich teurer ist. Genau, das würde ich sagen, Ardor ist halt sehr sehr spezialisiert auf den Linux-Markt. Insbesondere auch deshalb, weil es auf dem Linux-Markt nicht ganz so viele Alternativen gibt in der Richtung.
Ja, Closed Source Reaper läuft sehr gut. Kostet nur 60 Euro. Einmalig. Ist sehr beliebt in der Podcast-Szene und integriert sich auch sehr gut in Linux, muss man sagen.
Wenn wir da schon mal bei dem Thema sind, finde ich auch, dass ein Vorteil davon ist halt auch, dass ich als Hobbyist relativ einfach damit einsteigen kann. Ich habe jetzt keinen Aufwand von 60 Euro, den ich investieren muss, damit ich jetzt zum Beispiel damit mit Ardor rumexperimentieren kann, sondern ich kann halt einfach daran einsteigen und damit arbeiten. Das wäre dann aber wahrscheinlich eher ein Vorteil von kostenloser Software und nicht von Open Source Software. Da muss man halt auch differenzieren.
Ja, die Software ist für den Privatanwender meist kostenlos und auch noch qualitativ hochwertig in der Regel. Was man nicht für jede Art von kostenloser Software so unterschreiben kann. Wenn ich auf meinem Android-Handy irgendwelche Apps installieren will, habe ich immer das Problem, dass ich erstmal herausfinden muss, welche taugen denn überhaupt was.
Genau, wo ist die Werbung nicht zu groß, sag ich mal so.
Ja, aber auch, ob die Funktion überhaupt sinnvoll implementiert wurde, die das Programm leisten soll. Also manche haben da irgendwelche Bugs und tun dann auch nicht das, was man will.
Genau, das ist ja auch generell bei Software so. Da muss man halt mal suchen, was ist gerade die Software, die gerade so funktioniert, wie ich denke oder was ich gerade machen möchte?
Also im Vergleich zu dem Softwareangebot, was ich hier unter Linux habe, und wenn ich jetzt auch meinen persönlichen Zeitaufwand vergleiche, den ich unter Linux habe, wenn ich Programme ausprobiere für irgendeinen bestimmten Zweck im Vergleich zu den Programmen, die ich irgendwie aus dem App Store auf dem Handy runterladen und ausprobieren muss. Also da habe ich unter Linux sofort Erfolgserlebnisse und bei meinem Android-Handy kann ich dann eigentlich 10 Anwendungen ausprobieren und da sind vielleicht 2 dabei, wo ich sagen würde, okay, die leisten ungefähr das, was ich haben will. Und die sind nicht mit Werbung überflutet oder haben irgendwelche Funktionen kastriert und ich muss erst mal 20 Euro hinlegen, damit es läuft.
Wobei, das hängt ja auch davon ab, wie etabliert die Software ist. Oder ich habe jetzt beispielsweise als Hobby beschäftige ich mich aktuell mit Musikproduktion, das heißt Musik aufnehmen. Ich habe hier so ein Keyboard, MIDI-Keyboard, mit dem ich dann über den Computer Musik musizieren kann. Und da hatte ich schon sehr frustrierende Erlebnisse mit Linux oder auf Linux, weil das gesamte Ökosystem ist halt das gesamte Ökosystem ist halt auf macOS und Windows ausgelegt. Und unter Linux findet man auch viel Software, aber auch viel, was nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und natürlich, das ist halt auch häufig Open Source Software. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, gut, es funktioniert nicht ganz so, wie ich es möchte. Ich hätte vielleicht noch diese Funktion oder ich hätte da gerne das noch. Ich hätte gerne eine bessere Integration mit meinem MIDI-Keyboard. Ich füge jetzt mal diese Funktion hinzu. Aber die Zeit muss man dann auch erstmal haben und auch das Know-how. Häufig ist das halt Code, der in C geschrieben ist. Und da braucht es, also für mich braucht es da auf jeden Fall schon ein bisschen Einarbeitungszeit. Da gibt es auch immer eine Hürde. Aber im Grunde genommen, ein großer Vorteil von Open Source Software ist halt, es ist möglich. Es ist mir möglich, dass ich dahin gehe und sage, ich erweitere diese Software. Und wenn das jeder machen würde, hätten wir wahrscheinlich auch relativ schnell ein gutes oder ein besseres Ökosystem auf Linux, das definitiv sich auch mit den von anderen Plattformen messen kann. Vorausgesetzt, dass die Menschen oder die Nutzer auf ein gewisses Set von Funktionalitäten konvergieren, was auch nicht immer der Fall ist, wenn man beispielsweise GNOME und KDE anschaut, die beispielsweise sehr unterschiedliche Funktionalitäten oder Ansätze haben und beide Ansätze sind halt eher auch von Kunden oder von Anwendern gewünscht. Das heißt, es gibt Menschen, die bevorzugen dies, es gibt Menschen, die bevorzugen das, da gibt es dann halt da splittet sich dann der Entwicklungszweig. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, würden wir dann halt auf ein besseres Ökosystem kommen.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe mir mal ein Keyboard gekauft. Das habe ich dann wieder zurückgegeben. Da habe ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Da habe ich das getestet, wie es sich unter Linux ansteuern lässt. Da war eine Lizenz für die Software Bitwig dabei. Es war eher unerfreulich. Ich habe dann mir wieder ein kleineres MIDI-Keyboard besorgt, was weniger kann, keine extra Tasten hat, die man mit Funktionen belegen kann, weil ich eine Eingabemöglichkeit haben wollte, um selber so ein Intro erstellen zu können für einen Podcast.
Bitwig, da habe ich ehrlich gesagt eher Gutes gehört auf Linux. Aber gut, das kann halt.
Ja, das war in dem Fall dann auch ein Problem von der Hardware. Also Bitwig funktioniert hervorragend. Und Bitwig hat das Gerät auch sehr, sehr gut unterstützt.
Ach so, ja, mit Linux muss man halt immer gucken, welche Hardware ganz gut unterstützt wird. Ich habe hier das Launchkey von Novation, da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Die Zusatztasten funktionieren halt nur mit Workstations, die für Windows oder macOS gibt, aber halt die MIDI-Eingabe, die funktioniert halt super. Wenn man halt den Digital Audio Workstation Modus benutzen möchte, dann kann man das halt auch selber programmieren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, die ganzen, ansonsten die Grundfunktionalität funktioniert halt, wenn ich halt irgendwie einen Schieberegler oder wenn ich halt die Regler oder die Tasten benutze, die funktionieren halt alle, muss ich halt meine eigene Zeit investieren, um das Ganze zu verknüpfen, um MIDI-Maps zu erstellen und so weiter. Das ist viel Arbeit. Genau.
Ja, es kostet alles so viel Zeit.
Richtig. Die muss man auch erstmal haben.
Ja, man kann so viel machen unter Linux.
Genau. Genau, hier.
Okay, dann. Ja.
Ich war vor 2 Wochen auch schon kurz davor, eine Integration für Ardor zu schreiben für das Launchkey. Aber wie gesagt, die Zeit muss man auch erstmal haben. Und wenn man halt nur ein, zwei Tage in der Woche hat und dann noch andere Sachen machen muss, wie beispielsweise Sport, wäre auch mal ganz gut, wenn man jeden Tag sitzt und so weiter, dann ist das halt, dann fehlt dann damit einfach die Zeit. Dann fängt man damit an und nach 2, 3 Wochen verläuft sich das auch schon wieder im Sand.
Ja, man muss auch mal was anderes machen, als vor der Kiste zu sitzen.
Richtig, und bei dir ist das vielleicht noch ein bisschen anders, aber als Entwickler oder als Entwickler sitze ich halt 24/7 vor der Kiste von 9 bis 9 jeden Tag. Und da muss man am Wochenende auch mal was anderes machen.
Ja, wobei ich auch sehr viel Zeit mit Computer und Co. verbringe.
Genau.
Dadurch, dass ich als Lehrer ein Surface-Dienstgerät im Unterricht verwende und ständig damit hantiere im Unterricht. Und dann zu Hause vorm Linux-Rechner sitze.
Genau.
Und da meine unterrichtlichen Sachen da aufbereite. Und mich noch für alles Mögliche interessiere, was unter Linux da vor sich geht.
Genau, da geht halt viel Zeit, aber wie gesagt, wenn man halt irgendwann ist das halt auch zu viel. Also man braucht halt auch irgendwo mal den Ausgleich. Auch für die Augen, auch für den Körper, für den Muskel. Man muss halt trainieren. Man muss sich auch halt auch bewegen.
Ich würde sagen, wir sind soweit durch. Wenn du noch was anbringen willst, kein Problem.
Ich hätte ja noch viele andere Punkte gehabt, auf die wir jetzt gar nicht eingegangen sind, aber gut. Ja, mal ganz kurz würde ich halt sagen, als Entwickler kann ich halt auch Software verstehen, indem ich mir den Code anschaue. Ich kann zum Beispiel als Student oder als Schüler kann ich lernen, indem ich mir Code anschaue von Open Source Software, kann ich beispielsweise lernen, wie strukturiere ich den Code, wie strukturiere ich Algorithmen oder wie implementiere ich Algorithmen, wie nutze ich eine Software, wenn es keine Dokumentation dazu gibt. Ich kann halt auch als KI-Entwickler Open Source Software hernehmen und Modelle trainieren, um so bessere Tools für Entwickler zu bauen, die halt die Produktivität von Entwicklern steigern, indem es beispielsweise bessere Vorhersagen gibt, indem ich besser Boilerplate-Code erstellen kann und so weiter. Insgesamt für die Gesellschaft und auch für die Wissenschaft erlaubt Open Source auch einfach einen besseren Zugang zu Innovationen. Es muss nicht halt alles neu entwickelt werden durch jede Firma, durch jeden Entwickler. Das heißt, gesellschaftlich kann ich halt auch, ist in Open Source auf Software ein Innovationstreiber. Und ich würde sagen, als Beispiel können wir hier das Web sehen oder auch KI, wo halt Open Source Software auf der fundamentalsten Ebene läuft, die halt zugänglich ist für jeden, die halt durch jeden auch verändert werden kann, durch jeden verstanden werden kann und so insgesamt gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich auch einen Nutzen bringt. In der Forschung, was dann halt auch ein Punkt ist, auf den nicht viele schauen, bietet Open Source Software auch einfach eine einfache Reproduktion von Ergebnissen und die Evaluierung von Methoden durch andere Gruppen, was in der Forschung halt sehr wichtig ist. Und wenn ich quasi als andere Gruppe den Code erst selber implementieren muss, schleichen sich wieder Fehler ein, dann gibt es halt immer diesen Punkt, ist halt immer ein Hindernis und gibt halt immer den Punkt, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder ist das nicht reproduzierbar? Da ist halt immer die Frage, muss man halt gucken. Bei Open Source Software ist das dann nicht, das ist das halt einfacher zu klären. Und halt auch, wie gesagt, die Anwendung und Weiterentwicklung von neuen Methoden auf Basis von bereits existierenden ist halt sehr einfach. Das wäre es dann soweit von meiner Seite.
Inwiefern wird Open Source Software als Trainingsdaten für KI verwendet? Gibt es da irgendwie eine Kontrolle darüber oder wird es einfach so gemacht?
Was heißt Kontrolle?
Ja, also die Hersteller von Open Source Software, die Programmierer, Entwickler, haben die irgendeinen Einfluss darauf, ob ihre Software für das Trainieren von KIs verwendet wird? Oder ist es gerade so eine Grauzone, wo sich jeder frei bedient?
Das ist wieder eine Frage von Lizenzen an der Stelle. Das ist genau die gleiche Frage, kann man auch stellen, wenn ich jetzt beispielsweise Open Source Software veröffentliche, ob dann halt andere Leute Copy-Paste aus dieser Software machen und in ihre Software einfügen, paar Teile von dieser Software in ihre Software einfügen, ohne dann die Herkunft oder diese Genesis von diesem Code-Chunk transparent zu machen, ist halt im Grunde genommen die gleiche Frage. Das ist halt immer eine Frage dann auch des Vertrauens von Seiten des Entwicklers, von Open Source Software und von Seiten eines KI-Entwicklers ist dann halt auch die Frage, ich habe halt sehr viele Daten. Ich gras halt beispielsweise GitHub ab oder ein Provider von Trainingsdaten grast halt GitHub ab oder andere Open Source Quellen für Open Source Software. Und je nachdem, wie gewissenhaft er arbeitet, schaut dann halt auf die Lizenzen und sortiert halt die aus, die ein Training von KI nicht unterstützen würden oder wo es Probleme gäbe oder es bei eher skrupellosen gibt halt auch Skrupellose, die nehmen halt alles, was sie kriegen können. Das ist halt immer so eine Frage rechtlich, wie das da gesehen ist, wird das, glaube ich, aktuell noch verhandelt. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Und genau, das ist halt immer eine Frage. Ich würde sagen, das ist, ob ich das jetzt für Trainingsdaten verwende oder für die Entwicklung meiner Closed Source Software, kommt am Ende aufs Gleiche hinaus, nur dass halt der Scope dort ein deutlich anderer ist.
Also mit den üblichen Open-Source-Lizenzen gibt es eigentlich keine Möglichkeit, es zu unterbinden.
Genau. Viele Open-Source-Software sagt halt, Lizenzen sagen halt, mach, was du willst mit der Software. Und wenn die Lizenz sagt, mach da, was du willst, dann kann ich natürlich auch ein KI-Modell trainieren. Wenn es sagt, transformative Aktionen sind möglich auf dieser Software oder auf diesem Code, schließt das natürlich auch KI ein, weil KI ist ja letztlich inhärent auch eine transformative Technologie. Das heißt, in der Regel, die meisten Open Source Lizenzen, die wir haben, sind da nicht gefeit. Aber es gibt halt auch dann immer die Klausel, ja, man muss halt auch sagen, wenn ich die Software verwende oder Teile der Software, muss ich dann halt auch ausweisen, dass ich die verwende. So kommt es halt auch, dass wir bei iOS und Android und so weiter die ganze lange Liste von Lizenzen haben oder von Software-Lizenzen haben. Und theoretisch müsste man das dann vielleicht auch bei der KI machen. Wobei da ist es halt die Frage, weil am Ende die KI berechnet ja am Ende ein Sprachmodell von dem Code. Das heißt, der Code wird nicht selber abgespeichert, sondern nur quasi etwas daraus abgeleitet. Und wenn ich jetzt beispielsweise als Schüler hingehe und von einer Open-Source-Software lerne, muss ich dann später auch sagen, ich habe dieses Pattern von jener Software gelernt, oder kann ich einfach sagen, ich kann es halt. Wie gesagt, die Details werden wahrscheinlich noch verhandelt. Ich habe halt viel, man hört halt auch immer wieder viel darüber, dass Entwickler nicht so ganz froh sind darüber, dass ihre Software verwendet wird für KI-Training. Und da wird es auf jeden Fall auch Lizenzen geben, die das dann explizit ausschließen. Und bis dahin, es herrscht halt noch ein wilder Westen.
Ja, Grauzone, da ist Regelungsbedarf.
Richtig.
Okay, das waren sehr interessante Einblicke in dein Arbeitsfeld und generell in den Problembereich, warum Open-Source-Software verwenden, welche Vorteile, Nachteile gibt es für Entwickler, Privatpersonen, Unternehmen, Studenten. Es ist ein sehr komplexes Thema und aber auch sehr, sehr wichtig für die Entwicklung unserer Zivilisation, kann man sagen, also sofern wir auf Computer und Informationstechnologie basieren. Das scheint so das geheime Rückgrat der Softwareindustrie zu sein oder generell der Softwarewelt zu sein.
Genau, das ist definitiv das Rückgrat der Softwarewelt heute. Ohne Open-Source-Software, also ohne Open-Source-Software wäre das, was wir heute haben, definitiv nicht so einfach möglich.
Also das Bewusstsein davon ist aber kaum vorhanden.
Richtig, weil Open-Source-Software ist halt eine, die populärste Open-Source-Software ist halt eine sehr fundamentale Technologie, die nicht an der Oberfläche vorhanden ist. Wenn ich jetzt beispielsweise als Nutzer von Ubuntu, ich bin beispielsweise Nutzer von Ubuntu, und da weiß ich halt auch nicht, welche Software da im Hintergrund läuft, ob es mit XZ und so weiter. Hat man als Nutzer in der Regel kein Schimmer von. Und genauso ist es halt auch mit kommerzieller Software. Und da sagt man dann halt, wenn ich jetzt beispielsweise iOS nehme oder Android, die grasen halt dann den meisten Erfolg ab, den meisten Gewinn ab. Und die Software, auf die das basiert, muss halt am Ende verdursten.
Okay, ein praktischer Tipp vielleicht noch zum Schluss. Kennst du einen Open-Source-Audio-Player für Android, mit dem ich auch ein Netzlaufwerk abspielen kann?
VLC.
Ja. Das ist der einzige, den ich bis jetzt gefunden habe. Die Bedienung ist leider ein bisschen seltsam. Also ich habe auf meiner Fritzbox eine USB-Festplatte angeschlossen und greife dann also unterwegs dann darauf zu und mache vor über VPN einen Tunnel auf. Und der VLC kann dann das Laufwerk dann öffnen und auch Playlists abspielen. Das funktioniert.
Mhm, genau. Ja, VLC benutze ich selber. Bin ich auch ganz zufrieden mit, wobei ich ausschließlich Musik auf meinem eigenen Handy abspiele. Und ich würde also auch sagen, das ist der auf jeden Fall am funktionsreichsten und von der Bedienung her auch am stabilsten und Player unter Android.
Dann bedanke ich mich, Stefan, bei dir für deine Geduld und deine Bereitschaft, sich mit mir über Open Source Software zu unterhalten. Es ist ein sehr komplexes Thema, wie wir beide gemerkt haben, und ich muss sagen, ich habe auch sehr, sehr viel gelernt. Ich sage dann schon mal Tschüss. Macht's gut, Leute, bis zur nächsten Folge.
Dann kurz und bedanke mich nochmal für das Gespräch und es hat mich gefreut, hier eingeladen worden zu sein.